Weißt du, also wenn man normalerweise so an eine Testamentseröffnung denkt, dann hat man ja sofort diese ganz bestimmte, fast schon klischeehafte Szene im Kopf.
Mhm, absolut.
Sein leicht abgedunkeltes, holzgetäfeltes Büro, ein Notar in so einem strengen Anzug räuspert sich.
Ja, genau.
Und eine Familie sitzt da auf unbequemen Stühlen und wartet total angespannt darauf, wer jetzt das Haus auf dem Land und wer das antike Silberbesteck bekommt.
Es ist halt ein durch und durch bürokratischer Prozess. Sehr transaktional, sehr geordnet.
Richtig.
Man hakt im Grunde eine Liste von Besitztümern ab, schließt die Akte und geht dann nach Hause.
Genau das. Es geht um greifbare, banale Dinge. Aber als ich mich für unsere heutige tiefgehende Erkundung durch unsere Notizen gegraben habe, da wurde mir klar, wir befinden uns hier beim absoluten Gegenteil.
Oh ja.
Und hier sitzen wir eben nicht in einem aufgeräumten Notarbüro. Wir stehen in einem staubigen Zelt am Sterbebett eines Patriarchen.
Und an diesem Bett wird eben nicht über alte Teppiche oder ein paar Schafherden entschieden.
Nee, überhaupt nicht.
Hier wird das geopolitische und spirituelle Schicksal ganzer zukünftiger Nationen besiegelt. Mit Vorhersagen, die quasi Jahrhunderte in die Zukunft greifen.
Wahnsinn, oder? Und genau das macht dieses Ende der Genesis so unglaublich faszinierend.
Definitiv. Als Grundlage für unsere heutige Analyse dient uns da eine extrem detaillierte theologische Vorlesung von Dr. Kenneth Matthews.
Genau.
Er nimmt diese letzten Tage von Jakob und seinem Sohn Josef förmlich auseinander und zeigt uns die Mechanik unter der Oberfläche dieser uralten Texte.
Und unsere Mission für heute, also für dich, der du uns gerade beim Pendeln, beim Abwasch oder beim Spaziergehen zuhörst, ist es, dieses massive Knäuel aus Familiendrama irgendwie zu entwirren.
Und es gibt viel zu entwirren.
Oh ja. Glaub mir, diese Familie hat echt mehr toxisches Drama als 3 Staffeln einer modernen HBO-Serie zusammen.
Das kann man so sagen.
Wir reden von Verrat, von überraschenden Adoptionen und Sterbebettprophezeiungen, die dann letztlich den Grundstein für eine ganze Nation legen.
Mhm.
Wir wollen herausfinden, wie aus extrem fehlerhaften Menschen, aus verfahrenen Situationen und menschlichem Versagen plötzlich so ein gigantischer, langfristiger Plan entsteht.
Ja, das ist das zentrale Thema.
Okay, lass uns das mal entpacken. Bevor wir nämlich zu dem großen Abschiedsszenario der ganzen Familie kommen, stolpert man ja direkt am Anfang über eine Aktion, die mich echt sprachlos gemacht hat.
Du meinst die Adoption?
Ja, eine höchst unkonventionelle Adoption, die einfach alle Traditionen der damaligen Welt völlig auf den Kopf stellt.
Lass uns da kurz die Bühne aufbauen, damit wir verstehen, wie verrückt diese Szene eigentlich wirklich ist.
Gern.
Wir befinden uns in Ägypten. Josef, der Jahre zuvor von seinen eigenen eifersüchtigen Brüdern in die Sklaverei verkauft wurde, hat ja eine unglaubliche Karriere hingelegt.
Ja, vom Sklaven zum Vizepharao.
Richtig. Er ist jetzt der zweitmächtigste Mann des ägyptischen Weltreichs. Er hat eine ägyptische Frau geheiratet und 2 Söhne bekommen, Manasse und Ephraim.
Mhm.
Und sein Vater Jakob, der auch den Namen Israel trägt, ist als alter Mann wegen einer Hungersnot nach Ägypten gekommen und nähert sich nun dem Ende seines Lebens.
Und da passiert es dann. Jakob lässt Josef mit seinen beiden Söhnen zu sich rufen.
Genau.
Und er sagt im Grunde, weißt du was, Josef, diese beiden Jungs, die dir hier in Ägypten geboren wurden, die gehören jetzt mir.
Ja, er adoptiert sie.
Er adoptiert seine eigenen Enkelkinder und stellt sie auf die exakt gleiche rechtliche Stufe wie seine eigenen erstgeborenen Söhne, also Ruben und Simeon.
Mhm.
Ich saß wirklich vor diesem Text und dachte, wie bizarr ist das denn? Ein Großvater macht seine Enkel zu seinen Söhnen.
Aus heutiger Sicht klingt das absolut absurd. Aber in der antiken Welt war das ein genialer rechtlicher Schachzug mit enormen Konsequenzen.
Okay, inwiefern?
Jakob sichert damit ab, dass Josefs Familienlinie einen doppelten Anteil an dem Erbe und den göttlichen Verheißungen bekommt.
Ah, verstehe.
Wenn man einen Schritt weitergeht, sieht man hier auch einen massiven Identitätsakt. Diese beiden Jungen haben eine ägyptische Mutter. Sie sind am Hof des Pharaos aufgewachsen, mitten im Zentrum der ägyptischen Kultur.
Ja, die waren im Grunde Ägypter.
Exakt. Und Jakob holt sie durch diesen Akt der Adoption vollständig in die Identität Israels hinein. Dr. Matthews weist in seiner Vorlesung darauf hin, dass in dieser speziellen Textpassage auffällig oft der Name Israel für Jakob verwendet wird.
Das ist dann wohl kein Zufall.
Nee, absolut nicht. Es ist nicht nur der alte Großvater Jakob, der seine Enkel knuddelt. Es ist der Patriarch Israel, der die demografische und spirituelle Zukunft seiner Nation formt.
Wahnsinn, aber die eigentliche Segnungsszene, die dann folgt, die hat ja fast schon eine physische Komik an sich, die ich großartig finde.
Oh ja, die ist sehr speziell.
Der Text beschreibt ganz spezifisch, dass Jakobs Augen schwach geworden sind. Er ist fast blind.
Mhm.
Und wenn man die Familiengeschichte auch nur ein bisschen kennt, da muss man hier unweigerlich grinsen. Jakob selbst hat doch in seiner Jugend die Blindheit seines eigenen Vaters Isaak gnadenlos ausgenutzt, um sich durch so eine Verkleidung den Erstgeburtssegen zu erschleichen.
Genau.
Man erwartet förmlich, dass das Karma jetzt zuschlägt.
Das ist eine fantastische literarische Parallele, die der Autor hier ganz bewusst zieht. Aber der entscheidende Kontrast ist, diesmal gibt es keine Täuschung.
Stimmt.
Jakob und Josef agieren völlig offen miteinander.
Jakob mag zwar physisch das Augenlicht fehlen, aber die Erzählung macht unmissverständlich klar, dass er eine unglaubliche geistliche Weitsicht besitzt.
Er durchschaut alles.
Ja.
Er durchschaut die Situation auf einer viel, viel tieferen Ebene.
Und wie er sie durchschaut. Josef bringt also seine Jungs zu dem blinden Großvater ans Bett. Und Josef ist ja ein Stratege. Er positioniert die beiden absolut wasserdicht.
Mhm.
Er stellt den älteren Sohn, Manasse, an Jakobs rechte Seite, weil die rechte Hand traditionell den größeren Erstgeburtssegen vergibt.
Richtig.
Den jüngeren, Ephraim, stellt er an die linke Seite. Eine perfekte, logische Aufstellung.
Was macht dieser fast blinde alte Mann?
Er streckt seine Arme aus und kreuzt sie bewusst über Kreuz.
Ja, einfach so?
Er legt seine wichtige, rechte Hand gezielt auf den Kopf des jüngeren Ephraim. Josef flippt fast aus, greift ein, versucht die Hände seines Vaters richtiggehend physisch zu entknoten und sagt, nein, Vater, du machst das falsch, der hier ist der Erstgeborene.
Und Jakob bleibt dabei völlig sturig.
Ja, er antwortet nur, ich weiß, mein Sohn, ich weiß, Ephraim der Jüngere wird größer sein als Manasse.
Was diese Szene so unfassbar wichtig macht, ist diese bewusste und wiederholte Untergrabung menschlicher Institutionen.
Mhm.
In der gesamten antiken Welt war das Erstgeburtsrecht, die Primogenitur, absolut unantastbar.
Ja, das war das Gesetz.
Genau. Es war das Fundament, das gesellschaftliche und wirtschaftliche Stabilität garantiert hat.
Ich habe mir das so vorgestellt. Das ist, als würde ein scheidender CEO bei der großen offiziellen Firmenübergabe vor dem gesamten Aufsichtsrat stehen.
Ein gutes Bild.
Der hochqualifizierte, designierte Nachfolger steht direkt neben ihm, aber der CEO ignoriert ihn völlig, dreht sich um und drückt stattdessen dem jungen Praktikanten aus der Poststelle die Schlüssel für das Milliardenunternehmen in die Hand.
Ja.
Es ergibt nach menschlichen Maßstäben einfach null Sinn. Warum bevorzugt dieser Text, diese biblische Linie, permanent den Underdog?
Das ist die große Frage.
Warum wird andauernd der jüngere Bruder gewählt und mit allen gesellschaftlichen Regeln gebrochen? Das zieht sich doch wie ein roter Faden durch. Gott wählt Abel statt Kain, Isaak statt Ishmael, Jakob statt Esau und jetzt Ephraim statt Manasse.
Und damit berührst du den absoluten Kernpunkt der Theologie der Genesis, den Matthäus hier so schön herausarbeitet.
Okay.
Es demonstriert das Konzept von Gottes souveräner, erwählender Liebe. Das ist kein Zufall, das ist ein System.
Krass. Ein System?
Ja. Wenn du dir das spätere Buch Deuteronomium, speziell Kapitel 7, ansiehst, wird das Prinzip dahinter sogar explizit erklärt.
Was steht da?
Gott sagt dort sinngemäß, ich habe dieses Volk nicht erwählt, weil ihr die Größten oder Mächtigsten wart. Ihr wart ein winziges, unbedeutendes Volk.
Aha.
Die Erwählung basiert eben nicht auf menschlichem Verdienst. Nicht auf einem Geburtsrecht, nicht auf dem perfekten Lebenslauf, nicht auf Status.
Sondern?
Sie basiert einzig und allein auf Gottes bewussten Plan und seiner Gnade.
Okay, wow.
Würde immer automatisch der Erstgeborene den Segen bekommen, dann wäre das ein reines Naturrecht. Ein biologischer Automatismus, über den die Menschen verfügen.
Das macht total Sinn.
Indem Gott jedoch kontinuierlich den Jüngeren wählt, bricht er diesen Automatismus auf und macht unmissverständlich klar, das hier ist meine Entscheidung, es ist mein Eingreifen in die menschliche Geschichte und meine Maßstäbe sind völlig andere als eure.
Wahnsinn, das ist wirklich ein massiver Schlag gegen die Arroganz der Mächtigen, sag ich mal.
Absolut.
Und dieser bewusste Bruch mit den Erwartungen bereitet jetzt nahtlos die Bühne für das, was dann folgt. Er hat also die Zukunft der Enkel geregelt.
Mhm.
Aber was ist mit seinen eigentlichen Söhnen? die 11 anderen Männer, die das Ganze wahrscheinlich mit so einer Mischung aus Neid und Panik beobachtet haben, stehen ja noch im Raum.
Ja, die warten auch noch.
Und das bringt uns zu Kapitel 49, zu Jakobs letzten Worten an seine eigenen Söhne. Und ich sage dir, was als warmer, versöhnlicher Familienabschied geplant zu sein scheint, das mutiert extrem schnell zu einer brutalen Wahrheitsexekution.
Das liegt auch daran, dass der Text hier förmlich den Gang wechselt. Wer das im Original oder auch in einer guten Übersetzung liest, merkt das.
Was genau?
Wir verlassen plötzlich die reine, beschreibende Erzählung. Der Text schaltet um in hochkomplexe, rhythmische Poesie.
Oh, interessant.
In der Literaturwissenschaft nennt man das oft eine Nahtstelle. Es ist, als würde in einem Film plötzlich die Kameraführung wechseln und der Soundtrack dramatisch anschwellen.
Okay, das heißt, das ist ein Signal.
Richtig. Diese poetische Form signalisiert dem damaligen Leser ganz klar, Achtung, was jetzt kommt, ist kein normales Gespräch mehr.
Mhm.
Das hat ewige prophetische Relevanz. Jakob ruft seine Söhne zusammen, um ihnen mitzuteilen, was in künftigen Tagen mit ihren Nachkommen geschehen wird.
Und er hält sich dabei wirklich absolut nicht zurück. Wenn ich an das Wort Segen denke, dann erwarte ich ja irgendwie liebevolle Worte, vielleicht die Übergabe von so einer Taschenuhr und den Wunsch für ewige Gesundheit.
Ja, das wäre das Übliche.
Aber das hier, das klingt wie das härteste Mitarbeitergespräch der Welt. Eine Performance Review, bei der einige Söhne quasi noch im Sterbezimmer fristlos entlassen werden.
Arbeitet die Vergangenheit schonungslos auf und leitet daraus die Zukunft ab.
Lass uns da mal reingehen.
Gerne. Er beginnt logischerweise mit Ruben, dem eigentlichen biologischen Erstgeborenen. Nach allen Regeln der Kunst müsste er jetzt die Führung der Familie übernehmen.
Mhm.
Aber Jakob beschreibt ihn poetisch als unruhig wie das Wasser und entzieht ihm jegliche Vorrangstellung.
Und der Grund?
Eine massive moralische Verfehlung aus der Vergangenheit. Ruben hatte Inzest mit einer der Nebenfrauen Jakobs begangen, um einen Machtkampf anzuzetteln.
Krass.
Diese Tat hat ihm die Führungsposition gekostet. Und dann kommen der zweite und dritte Sohn, Simeon und Levi.
Und die beiden kriegen ja die volle Breitseite. Jakob erinnert da an ein Massaker, das die beiden aus Rache in einer Stadt namens Sichem angerichtet haben.
Ja, eine sehr blutige Geschichte.
Sie waren extrem gewaltbereit. Und Jakob verflucht nicht sie als Personen, aber er verflucht ihren Zorn.
Mhm.
Und er sagt prophetisch voraus, sie sollen in Israel zerstreut werden. Sie bekommen kein eigenes zusammenhängendes Land.
Richtig.
Was mich hier fasziniert hat, erklär mir doch mal, wie das rein logisch mit den berühmten 12 Stämmen Israels funktioniert, wenn einer plötzlich wegfällt.
Das ist ein wunderbares mathematisches Detail, das sich historisch faszinierend genau erfüllt hat.
Okay, erzähl.
Simeon wird später, als das Land Kanaan aufgeteilt wird, territorial im Gebiet von Juda regelrecht absorbiert. Er verliert seine Eigenständigkeit.
Mhm.
Und Levi errät tatsächlich gar kein eigenes Territorium, also kein Bundesland, wenn man so will. Stattdessen wird der Stamm Levi später für den Tempeldienst auserwählt und auf 48 einzelne Städte im ganzen Land verteilt.
Okay, und die Mathematik?
Wenn Levi territorial wegfällt, wären es ja eigentlich nur noch 11 Stämme. Aber erinnerst du dich an die Adoption von Josefs Söhnen, Manasse und Ephraim?
Ah.
Weil Josef jetzt aus 2 Stämmen besteht, gleicht das den Verlust von Levi als Landbesitzer wieder aus.
Exakt.
Josef zählt durch die Adoption doppelt. Dadurch bleibt die heilige territoriale Zahl von 12 intakt, obwohl Levi kein eigenes Land hat.
Wow.
Es ist ein komplexes, aber perfektes Ineinandergreifen von Konsequenzen und göttlicher Vorsehung.
Okay, also die ersten 3 Söhne sind wegen massiver Verfehlungen raus aus der Führungsposition.
Genau.
Und dann rückt Juda, der 4. Sohn, in den Fokus. Und plötzlich ändert sich die Tonlage der Poesie komplett.
Ja, total.
Juda erhält eine atemberaubende, gewaltige Verheißung. Jakob nennt ihn ein Löwenjunges.
Mhm.
Er beschreibt, wie seine Hand auf dem Nacken seiner Feinde liegen wird. Und dann kommt dieser eine Satz, der mich beim Lesen echt ins Grübeln gebracht hat.
Welcher?
Da heißt es, das Zepter wird nicht von Juda weichen. Ich habe mal in verschiedene Bibelübersetzungen reingeschaut und der zweite Teil dieses Verses scheint ein echtes Rätsel zu sein.
Oh ja.
In der einen Übersetzung stand, das Zepter weicht nicht, bis Shiloh kommt. In einer anderen stand, bis ihm Tribut gebracht wird. Was ist da los? Wer oder was ist Shiloh?
Da hast du zielsicher eines der am heißesten diskutierten linguistischen Probleme des gesamten Alten Testaments gefunden.
Echt jetzt?
Ja. Das Hebräische an dieser Stelle, Vers 10, ist unfassbar schwer zu übersetzen, weil das Wortspiel so mehrdeutig ist.
Okay, was heißt das genau?
Die traditionelle ältere Lesart macht aus Shiloh einen Eigennamen, oft interpretiert als Titel für einen kommenden Messias, den Friedensbringer.
Mhm.
Andere sehen darin den tatsächlichen Ort Shiloh, wo später lange Zeit die Stiftshütte, also das religiöse Zentrum Israels, stand.
Das würde beides Sinn machen. Aber woher kommt dann diese völlig andere Übersetzung mit dem Tribut?
Das liegt an den Vokalen. Wenn man das hebräische Konsonantengerüst leicht anders liest, was grammatikalisch völlig legitim ist, bedeutet die Phrase, bis ihm Tribut gebracht wird. Also als Zeichen der Unterwerfung der Völker.
Aha.
Moderne Gelehrte übersetzen es oft auch als, bis derjenige kommt, dem das Zepter rechtmäßig gehört.
Okay, das ist schon ein Unterschied.
Aber das Faszinierende ist, Matthews betont in seiner Vorlesung, dass diese ganze Übersetzungsdebatte am Ende das eigentliche Ziel gar nicht ändert.
Inwiefern?
Egal, welche Nuance du wählst, die Grundaussage ist massiv. Der Stamm Juda wird eine absolute Autoritätsposition innehaben.
Okay.
Aus Juda wird die königliche Linie hervorgehen. Historisch ist das König David. Und die gesamte christliche Theologie zieht von hier die direkte Linie zu Jesus Christus, der ja im Buch der Offenbarung nicht umsonst als der Löwe aus dem Stamm Juda bezeichnet wird.
Wahnsinn! Es ist verrückt, wie viel Gewicht in einem einzigen poetischen Satz stecken kann.
Absolut.
Aber wir dürfen Josef nicht vergessen. Auch er bekommt ja einen ausführlichen Segen.
Richtig. Er wird als fruchtbarer Weinstock beschrieben, der an einer Wasserquelle wächst und dessen Zweige über eine Mauer ranken.
Und dann wird gesagt, dass er von Bogenschützen bitterlich angegriffen wurde, aber sein eigener Bogen straff blieb. Warum diese speziellen Bilder? Warum einen Weinstock über einer Mauer?
Die Metaphorik hier ist brillant. Ein Weinstock, dessen Äste über die Mauer des eigenen Gartens hinauswachsen, ist ein perfektes Bild für Josefs Leben.
Weil er nach Ägypten ging.
Genau. Sein Einfluss blieb nicht auf seine eigene Familie oder sein eigenes Land beschränkt. Er rankte buchstäblich über die Grenzen hinaus nach Ägypten und rettete dort unzählige Menschen vor dem Verhungern.
Wow, das passt perfekt.
Und die Bogenschützen, die ihn attackieren, sind natürlich eine poetische Anspielung auf den bitteren Neid und den Verrat seiner eigenen Brüder, die ihn ja vernichten wollten.
Aber er ist nicht zerbrochen. Der Text sagt ja ganz klar, er blieb standhaft durch die Hände des Allmächtigen. Im Hebräischen El Shaddai.
Richtig. El Shaddai ist ein Gottesname, der oft mit Versorgung und schützender Kraft in Verbindung gebracht wird.
Mhm.
Josef war nicht aus eigener Stärke widerstandsfähig, sondern weil dieser Gott ihn befähigt hat.
Ja.
Wenn wir nun diesen ganzen poetischen Block betrachten, sehen wir, was Dr. Matthews so eindrücklich aufzeigt.
Was denn?
Jakob schont seine Söhne nicht. Ihre moralischen Abgründe, ihre Gewalt, ihr Inzest, all das wird schonungslos angesprochen und hat reale, territoriale und soziale Konsequenzen für ihre Nachkommen.
Das heißt, da wird nichts unter den Teppich gekehrt?
Genau. Gott wischt menschliche Verantwortung und Schuld nicht einfach mit einem Zauberstab weg. Aber, und das ist das gewaltige theologische Zentrum dieser Textstelle, trotz der massiven Fehler der Väter bleibt die übergreifende Botschaft intakt.
Das heißt, der Plan geht weiter.
Niemand wird komplett aus dem Volk Gottes verstoßen. Am Ende, in Vers 28, zieht der Autor das Resümee und sagt explizit, dass Jakob sie alle segnete. Jeder dieser fehlerhaften Männer bekommt einen Platz im großen Plan.
Das ist irgendwie ein enormer Trost, wenn man so an seine eigenen Fehler denkt.
Definitiv.
Aber kaum hat er diese lebensverändernden, harten Worte ausgesprochen, atmet Jakob aus und stirbt.
Ja.
Er wird zu seinen Vorfahren versammelt. Und was mich völlig unvorbereitet getroffen hat, als ich mich so durch die Quellen gelesen habe, ist das, was danach passiert.
Das Begräbnis?
Ja, das ist keine stille private Familienbeerdigung. Das entwickelt sich zu einem geopolitischen Mega-Event. Die Zahlen, die der Text hier auffährt, die haben mich echt umgehauen.
Jakobs letzter Wille war ja unmissverständlich. Er sagte, begrab mich auf gar keinen Fall in Ägypten.
Mhm.
Bringt mich zurück nach Kanaan, in die Höhle mach Spela, die mein Großvater Abraham gekauft hat. Dort, wo Abraham, Isaak und meine Frau Lea liegen.
Er wollte zurück.
Er will physisch in das Land des Versprechens zurück. Und Josef, als zweitmächtigster Mann Ägyptens, setzt alle Hebel in Bewegung, um diesen Wunsch zu erfüllen.
Alle Hebel ist fast noch untertrieben, sag ich mal. Der Text beschreibt, dass Jakobs Leichnam nach feinster ägyptischer Sitte 40 Tage lang einbalsamiert wird. Danach ordnet der Hof 70 Tage lang offizielle Staatstrauer für ihn an.
70 Tage.
Das ist enorm. Und dann zieht dieser Beerdigungszug los. Da laufen nicht nur die 12 Söhne hinter einem Karren her, da marschieren hochrangige ägyptische Höflinge, Regierungsbeamte, eine militärische Eskorte aus Streitwagen und Reitern hunderte von Kilometern nach Kanaan, um den Leichnam zu eskortieren.
Ein gewaltiger Aufwand.
Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Ein ausländischer Flüchtling, ein alter Hirte, der nur wegen einer Hungersnot ins Land gekommen ist, bekommt ein gigantisches Staatsbegräbnis, das von der damaligen globalen Supermacht finanziert und eskortiert wird.
Ja.
Der PR-Wert, den das für Josefs Familie bei den Kanaanitern generieren muss, ist doch astronomisch.
Absolut. Als die einheimischen Kanaaniter diesen monströsen Trauerzug mit all seinen ägyptischen Insignien sehen, sind sie tiefst beeindruckt.
Das glaube ich sofort.
Und sie nennen den Ort des Geschehens Abel Mitzrayim, was übersetzt die Trauer Ägyptens bedeutet.
Krass.
Aber wir müssen uns hier fragen, warum verschwendet ein antiker religiöser Text, in dem jedes Wort teuer auf Pergament geschrieben werden musste, so unglaublich viele Verse auf die reine Logistik und das Protokoll einer Beerdigung?
Genau das dachte ich mir auch. Das wirkt auf den ersten Blick wie völlig überflüssige Bürokratie. Warum diese Detailverliebtheit?
Weil es die sichtbare historische Einlösung einer massiven Zusage ist.
Welcher Zusage?
Gott hatte Abraham einst versprochen, durch dich und deine Nachkommen werden alle Nationen der Erde gesegnet sein. Ihr werdet Einfluss haben.
Ah, okay.
Und hier, bei dieser Beerdigung, sehen wir, wie sich die absolute Weltmacht Ägypten vor dem Patriarchen Israels verneigt. Es ist ein Vorschaubild, eine Vorschattung dessen, was Israel in der Welt sein soll.
Das ist ein starkes Bild.
Und wir dürfen einen entscheidenden Interpretationsschlüssel nicht vergessen. Wer hat diesen Text eigentlich ursprünglich gelesen?
Das ist eine gute Frage.
Das Buch Genesis wurde nach traditionellem Verständnis von Mose für die Israeliten zusammengestellt, die gerade erst aus der jahrhundertelangen Sklaverei in Ägypten befreit worden waren.
Stimmt, die Exodus-Generation.
Für diese traumatisierten ehemaligen Sklaven, die jahrelang unter der Peitsche der Pharaonen gelitten hatten, war diese Beerdigungsgeschichte ein unverzichtbarer historischer Anker.
Oh, ich verstehe. Das ändert die Perspektive ja komplett. Es sagte ihnen quasi, vergesst nicht, dass ihr nicht immer Sklaven wart.
Ganz genau. Dieser Text schrie ihnen förmlich entgegen. Es gab eine Zeit, in der diese Supermacht Ägypten euren Vater Jakob zutiefst verehrte und um ihn trauerte.
Mhm.
Unser Gott hat den Pharao schon einmal dazu gebracht, uns zu ehren. Wenn er das damals tun konnte, dann legt unsere Zukunft in guten Händen.
Wahnsinn.
Es war pure, distillierte Hoffnung, verpackt in einen Beerdigungsbericht.
Wahnsinn. Eine Beerdigung als Therapie für künftige Generationen sozusagen.
Schön gesagt.
Aber wie das so ist im Leben, der Pomp verfliegt. Die ägyptischen Streitwagen drehen um, der Hofstaat reist ab.
Und der Alltag kehrt zurück.
Genau. Und plötzlich sind die Brüder wieder völlig allein mit Josef. Der Patriarch ist tot, der Puffer, der sie all die Jahre gefühlt beschützt hat, ist weg.
Ja.
Und was passiert? Sofort im Bruchteil einer Sekunde kocht bei den Brüdern die alte Paranoia wieder hoch.
Es ist ein Moment, der psychologisch extrem tief blicken lässt.
Allerdings.
Jahrzehnte sind ins Land gegangen, seit sie diesen entsetzlichen Verrat begangen haben. Als sie ihren eigenen Bruder in eine dunkle Zisterne warfen und in die Sklaverei verkauften.
Mhm.
Josef hat ihnen längst vergeben. Er hat sie in Ägypten aufgenommen, sie während der Hungersnot gerettet, ihnen das beste Land zugewiesen.
Er war total gut zu ihnen.
Aber sie können es einfach nicht fassen, dass diese Gnade echt ist. Sie projizieren ihre eigene rachsüchtige Natur auf ihn.
Und hier muss ich wirklich sagen, wenn ich Josef wäre, ich wäre an diesem Punkt stinksauer.
Kann man verstehen.
Die Brüder denken sich, okay, er war die ganzen Jahre nur nett zu uns, um dem alten Herrn keinen Kummer zu machen. Aber jetzt, wo Papa unter der Erde ist, wird er uns alle an die Wand stellen.
Ja, die Panik ist real.
Also schicken sie ihm panisch einen Boten, Sie behaupten, Jakob hätte auf dem Sterbebett noch eine letzte Nachricht hinterlassen. Bitte vergib deinen Brüdern.
Mhm.
Viele Kommentatoren gehen ja davon aus, dass sie sich das in ihrer Todesangst schlichtweg ausgedacht haben.
Das ist sehr wahrscheinlich.
Und dann werfen sie sich weinend vor Josef in den Staub und sagen, wir sind deine Sklaven, mach mit uns, was du willst.
Ja.
Das Ironische daran ist, mit dieser völligen Unterwerfung erfüllen sie nun zum allerletzten Mal exakt die prophetischen Träume aus Josefs Jugend, wegen derer sie ihn damals überhaupt erst umbringen wollten.
Genau so ist es.
Sie haben versucht, das Schicksal abzuwenden und haben es dadurch genau herbeigeführt. Aber wie reagiert Josef darauf? Wie gesagt, ich wäre explodiert.
Der Text beschreibt seine Reaktion sehr schlicht, aber unglaublich emotional.
Was macht er?
Als sie das zu ihm sagten, weinte Josef bitterlich.
Aber warum genau weint er? Sind es Tränen des Mitleids? Oder ist er einfach nur frustriert, dass er nach all den Jahren immer noch gegen diese Mauer aus Misstrauen redet?
Es ist mit Sicherheit eine komplexe Mischung aus beidem. Aber Dr. Matthews und viele andere Theologen interpretieren dieses Weinen primär als tiefe Trauer.
Trauer worüber?
Trauer darüber, dass die Beziehung, in die er so viel Gnade investiert hatte, in den Augen seiner Brüder immer noch fundamental kaputt war.
Mhm.
Sie verstanden sein Herz überhaupt nicht. Sie dachten immer noch in den eiskalten Kategorien von Macht, Vergeltung und Strafe, während er längst, seit Jahrzehnten, in der Kategorie der Gnade lebte.
Es muss extrem zermürbend sein, wenn du jemandem wirklich von ganzem Herzen vergeben hast und diese Person schaut dich jeden Tag an, als wärst du eine tickende Zeitbombe.
Und genau an diesem Punkt, um diesen Kreislauf des Misstrauens endgültig zu durchbrechen, spricht Josef diesen einen weltberühmten Satz aus.
Den kennt man.
Der im Grunde die gesamte theologische Essenz des Buches Genesis zusammenfasst. Er sagt zu ihnen, fürchtet euch nicht. Bin ich denn an Gottes Stelle? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was heute am Tag ist, nämlich viele Menschen am Leben zu erhalten.
Ihr gedachtet es böse, aber Gott gedachtet es gut. Wenn wir uns diesen Satz anschauen, wie fasst diese letzte extrem tränenreiche Konfrontation die gesamte Botschaft zusammen?
Sie positioniert Josef als den perfekten Mediator, also als Vermittler, der einen extrem toxischen Kreislauf durchbricht.
Mhm.
In der antiken Welt, und seien wir ehrlich, sehr oft auch in unserer heutigen Gesellschaft lautet das eiserne Gesetz, Gewalt wird mit Gegengewalt beantwortet. Blutrache war die Norm.
Ja, das ist leider oft so.
Toxische Familienmuster und tiefsitzende Traumata werden einfach unreflektiert von Generation zu Generation weitergereicht.
Aber Josef weigert sich da.
Genau, Josef weigert sich, dieses Spiel mitzuspielen. Er durchbricht dieses generationenübergreifende Trauma. Er erkennt eine Metaebene in seinem eigenen Leiden.
Wie meinst du das?
Gott ist souverän genug, um selbst die dunkelste menschliche Bösartigkeit, den abgründigsten Neid und den furchtbarsten Verrat zu nehmen, ihn umzuschmelzen und daraus etwas Rettendes zu formen.
Das ist stark.
Wichtig ist dabei, diese göttliche Vorsehung rechtfertigt niemals die böse Tat der Brüder. Josef redet das nicht schön, er nennt es ganz klar böse.
Ja, er verharmlost es nicht.
Aber er begreift, dass Gottes großer Plan zur Rettung von Leben letztlich stärker ist als menschliches Versagen. Das ist ein Muster, das den ultimativen Grundstein für die gesamte weitere Theologie der Bibel legt. Gott nutzt zerbrochene Menschen, um Heilung zu bringen.
Und mit dieser gewaltigen, definitiven Vergebung schließt das Buch Genesis dann ja auch langsam ab.
Ja, wir kommen ans Ende.
Josef lebt noch viele Jahre und stirbt schließlich im Alter von 110 Jahren. Auch er wird in Ägypten einbalsamiert und in einen Sarg gelegt.
Mhm.
Aber bevor er seinen letzten Atemzug tut, lässt er seine Familie schwören, Gott wird sich eurer annehmen und wenn er euch eines Tages aus Ägypten herausführt, dann schwört mir, dass ihr meine Gebeine von hier mitnehmt in das verheißene Land.
Das ist sein finaler Akt des Glaubens. Dieser Mann verbrachte sein fast gesamtes Leben in Ägypten. Er trug ägyptische Kleidung. Er war faktisch ein Ägypter mit uneingeschränkter Macht.
Mhm.
Aber sein innerstes Herz und seine ultimative Hoffnung lagen nicht in den Pyramiden, sondern in den Versprechen Gottes für eine Zukunft, die er selbst nicht mehr erleben würde.
Wow. So. Was bedeutet diese ganze epische Reise nun für dich, der uns zuhört? Wir haben uns heute durch ein absolutes Labyrinth von Emotionen, politischer Macht und familiären Abgründen bewegt.
Das haben wir.
Wir haben gesehen, wie aus einer hochgradig dysfunktionalen Familie durch unerwartete Gnade, durch sehr schmerzhafte ehrliche Bewertungen und eine fast übermenschliche Vergebung der Keim einer ganzen Nation wurde.
Ja?
Die Geschichte von Jakob und Josef zeigt uns, dass große Berufungen und Erwählungen nicht auf unserer eigenen Perfektion beruhen. Sie zeigt uns, dass unsere eigenen, sehr realen Fehler, unsere unordentlichen, teils peinlichen Familiengeschichten nicht das Ende der Story sind, sondern Teil eines viel größeren, konstruktiven Plans sein können.
Mhm.
Wenn wir bereit sind, das toxische Erbe der Vergangenheit loszulassen.
Genau das. Und hier ist noch ein letzter, provokanter Gedanke, den du heute mit in deinen Alltag, in dein Büro oder an den Esstisch nehmen kannst.
Mhm.
Am Ende dieser Geschichte liegt Josef in einem Sarg in Ägypten. Und dort wird dieser Sarg bleiben. Nicht nur für ein paar Wochen, sondern für über 400 Jahre, bis das Volk Israel bei seinem großen Exodus endlich das Land verlässt.
Eine lange Zeit.
Stell dir einmal vor, du wärst ein gewöhnlicher Israelit, der 3 oder 4 Generationen später geboren wird. Du stehst jeden Morgen auf, gehst deiner Arbeit nach und auf dem Weg gehst du an diesem versiegelten ägyptischen Sarg vorbei.
Ja, er steht dort als ein ständiges, sichtbares Mahnmal in einem fremden Land, das dir lautlos, aber unüberhörbar zuruft: Wir gehören nicht hierher. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Das große Versprechen ist noch nicht erfüllt.
Ein starkes Bild.
Wenn wir an die banale Testamentseröffnung aus unserem Intro zurückdenken, ein normales Testament regelt die Vergangenheit und schließt die Dinge ab. Das Vermächtnis von Jakob und Josef aber ist ein Testament, das radikal in die Zukunft zeigt. Es lässt Dinge ganz bewusst offen, als Auftrag.
Genau.
Die Frage, die ich dir heute mit auf den Weg geben möchte, lautet: Was ist der Sarg in Ägypten in unserer heutigen Gesellschaft oder in deinem ganz persönlichen Leben?
Mhm.
Welche großen Versprechen, welche unbequemen Ideale oder unerledigten, mühsamen Aufgaben bewahren wir heute auf? Was verteidigen wir gegen alle Widerstände und gegen den Zynismus der Gegenwart, damit zukünftige Generationen es eines Tages aufgreifen und endlich über die Ziellinie tragen können?
Eine gute Frage.
Darüber lohnt es sich wirklich mal nachzudenken. Danke, dass du heute bei dieser tiefgehenden Erkundung dabei warst und uns deine Zeit geschenkt hast. Bis zum nächsten Mal.